Das wird lang werden, also wo soll ich anfangen? Ich habe ihn kennengelernt, als ich 15 und er 17 war. Im Rückblick waren die Zeichen alle da. Es begann mit kleinen Dingen. Wir stritten uns einfach wie Freunde. Wir sind übrigens beide Jungs. Aber es eskalierte bis zu dem Punkt, an dem er mich hinter den Schuppen brachte, wo meine Freunde uns nicht sehen konnten. Und mich dann gegen die Wand drückte. So tat, als würde er mich schlagen, als ob er mir wehtun wollte, während er die ganze Zeit lachte. Aber er verletzte mich tatsächlich. Ich hatte wochenlang blaue Flecken. Einmal drückte er mir buchstäblich das Gesicht in Brennnesseln, aber mein 15-jähriges naives Ich dachte, das alles sei nur Spaß. Ich wünschte, ich hätte damals gewusst, was ich heute weiß. Wir begannen gegen Ende meines zweiten Jahres und im Sommer miteinander auszugehen und die Dinge entwickelten sich weiter. Er bat mich immer, ihm Massagen zu geben und jedes Mal, wenn ich Nein sagte, hielt er mich fest und kitzelte mich, bis ich nachgab und Ja sagte. Und jedes Mal, wenn ich aufhörte, bevor er wollte, kitzelte er mich weiter. Manchmal hielt er mich einfach nur fest und kitzelte mich, und ich flehte ihn an, aufzuhören, aber der einzige Weg, ihn dazu zu bringen, war buchstäblich zu kämpfen, um ihn von mir runterzubekommen. Das passierte fast jedes Mal, wenn wir uns sahen, und ich begann, mich davor zu fürchten. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder zurückkam, ich schätze, ich war sehr in ihn verliebt. Ich bin 1,60 Meter groß und wog damals sogar weniger als jetzt, etwa 45 Kilogramm. Und er war 1,70 Meter groß und hob Gewichte. Um das einzuordnen, ich habe in jenen Tagen viel darüber gelernt, mich gegen jemanden zu wehren, der größer ist als ich. Es war nicht nur das Kitzeln. Wie ich schon sagte, er schlug mich einfach gerne scherzhaft. Aber die Kraft seiner Fäuste war kein Scherz. Ich hatte blaue Flecken an allen Armen und Oberschenkeln von seinen Schlägen. Einmal setzte ich mich auf den Beifahrersitz im Auto eines Freundes, als er diesen Platz wollte. Also verbrachte er die 15-minütige Fahrt damit, meinen Arm zu schlagen, bis ich fast weinte, weil ich versuchte auszuweichen und ihm zu sagen, dass er aufhören solle. Mein Freund, der fuhr, unternahm nichts. Ich weiß nicht warum, er war sogar älter als wir. Ich verstehe nicht, warum er dachte, dass das normal sei. Und es war nicht nur das Schlagen. Ich hatte mir das Ohr piercen lassen und er fand es urkomisch, mir auf den Kopf zu schlagen. Einmal ließ er mich bluten. Und als ich es ihm sagte, antwortete er nur, dass er es nicht getan habe. Ich habe oft mit ihm darüber gesprochen und ihn gebeten, bitte nicht meine Ohren anzufassen. Und jedes Mal, wenn ich es tat, war die einzige Antwort, die er gab, meine Grammatik zu korrigieren. Das per Nachricht. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, ihm persönlich etwas zu sagen. Wir haben uns schließlich getrennt, blieben aber freundschaftlich. Ich verbrachte meine ganze Freizeit bei ihm zu Hause, wie ein Idiot. Eine andere Sache, die er anfing zu tun, war, dass ich immer Unkraut rauchen sollte, aber er rauchte nie. Ein riesiges Warnzeichen, ich weiß, aber damals dachte ich nur, dass dann mehr für mich übrig sei. Ich erzähle all das, um zu erklären, wie unsere Beziehung wirklich war und wie verwirrend alles für mich war. Bis heute verstehe ich nicht, warum er sich so verhalten hat. Und jetzt kommt der Teil, in dem ich glaube, dass er versucht hat, mich umzubringen. Ich war 16 und er 19. Der Tag begann normal, wir hingen nur ab, soweit ich mich erinnere. Diese Zeit ist etwas verschwommen in meiner Erinnerung. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich saß und er auf meiner Brust und meinen Armen kniete. Mich festhielt, wie er es normalerweise tat, um mich zu kitzeln. Aber diesmal hatte er beide Hände um meinen Hals und würgte mich. Nicht in einem sexuellen Sinne, sondern mit beiden Händen auf meiner Luftröhre. Ich konnte nicht atmen, ich konnte kaum sprechen. Ich schlug auf seine Hände und Arme und versuchte, sie von meinem Hals zu bekommen, aber es funktionierte nicht. Ich versuchte zu sagen, ich kann nicht atmen, lass mich los. Aber ich konnte kaum reden. Ich erinnere mich, genau in diesem Moment zu denken, werde ich sterben? Wird er mich wirklich umbringen? Die ganze Zeit lachte und grinste er. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht einmal daran, wie ich es geschafft habe, ihn von mir runterzubekommen. Ich muss meine Beine benutzt und uns irgendwie herumgerollt haben. Am nächsten Tag hatte ich es fast vergessen, bis ich bemerkte, dass mein Hals schmerzte und voller blauer Flecken war. Als ich in der Schule war, schickte ich ihm eine Nachricht. Du hast blaue Flecken an meinem Hals hinterlassen. Und alles, was er antwortete, war, oh, sorry, Mein Fehler. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das letzte Mal war, dass ich mit ihm zusammen war. Aber das war es nicht. Eigentlich vergaß ich es, bis ich Wochen später einer Freundin davon erzählte und sie entsetzt war. Also beschloss ich, ihn nicht wiedersehen zu wollen. Ich schrieb ihm das und ohne Witz, die einzige Antwort, die er gab, war: Das ist verständlich. Das war alles, was ich zurückbekam. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir uns weiterhin gesehen hätten. Oder ob ich einfach nur schwach war. Ehrlich gesagt will ich nicht einmal darüber nachdenken. Ich schreibe das hier auf Reddit, weil ich als Mann nicht einfach darüber reden kann. Die Antwort, die ich bekam, war: Naja, sicher hast du ihm die falsche Idee gegeben. Er dachte wahrscheinlich, du wolltest nur kämpfen. Aber jetzt, da ich älter bin, weiß ich, wie es ist, mit Freunden zu kämpfen oder zu raufen. Und das ist immer gegenseitig und einvernehmlich, nicht so wie das. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Ich bin jetzt 19 und kann mir nicht vorstellen, jemanden so zu behandeln. Ach ja, und unsere gesamte Freundesgruppe von damals nannte mich verrückt und sagte, ich übertriebe, nur weil ich nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Im Grunde haben alle mich fallen gelassen. Total verrückt. Ich hatte eine ziemlich gute Kindheit, bevor sich meine Eltern scheiden ließen. Wir lebten in einem großen, alten Haus, mit viel Platz im Hinterhof und einem neu gebauten Pool. Ich war das mittlere Kind mit nur zwei Brüdern, also hatten wir eine ziemlich typische Vorstadtfamilie. In meiner Straße lebten die unterschiedlichsten Menschen, aber unser Haus war eines der wenigen, in denen wirklich eine Familie wohnte. Das Haus nebenan gehörte einem älteren Ehepaar mit vielen Hunden, und auf der anderen Straßenseite lebte ein weiteres älteres Ehepaar, das es liebte, meinem älteren Bruder und mir Streiche zu spielen. Sie waren großartig, um ehrlich zu sein. Neben ihnen wohnte die Hauptfigur dieser Geschichte, Mike. Mike war ein Einzelgänger. Er lebte allein und wir sahen ihn nur, wenn er mit seinem Hund spazieren ging oder den Müll rausbrachte, was seltsam war, weil sich in meiner Straße eigentlich alle gut kannten. Aber niemand kannte wirklich diesen Mike. In seinem Haus brannte selten Licht, und meinem älteren Bruder zufolge war er nie draußen wie die anderen Nachbarn. Es war nicht so, dass er nie zu Hause war, denn sein Jeep Wrangler stand immer in der Einfahrt, außer er war bei der Arbeit. Eines Abends saß ich mit meinen Eltern im Esszimmer und spielte irgendein Brettspiel, als jemand an der Tür klingelte. Unser Viertel war überhaupt nicht gefährlich, daher ließen meine Eltern die Tür normalerweise bis zum Schlafengehen unverschlossen und weigerten sich selten, jemanden hereinzulassen. Mein Vater sah, dass es Mike war, öffnete sofort die Tür, begrüßte ihn als guter Nachbar und lud ihn sogar ein, hereinzukommen, um ein Bier zu trinken, obwohl wir zuvor nie mit ihm sozialisiert hatten. Mike setzte sich und ich erinnere mich, dass ich ihm gegenüber neben meinem Vater saß und mich sehr schüchtern und seltsam fühlte, weil mir dieser Mann schon immer ein ungutes Gefühl gegeben hatte. Er erzählte meinen Eltern, dass er wisse, dass meine Mutter in einem Hausrenovierungsunternehmen arbeitete. Es war nicht seltsam, dass er das wusste, da das Auto meiner Mutter ein riesiges Firmenlogo trug und immer in der Einfahrt geparkt war. Er wollte wissen, wie die Preise seien und solche Dinge. Meine Mutter begann ihm ihre Verkaufsgespräche zu erzählen und ich langweilte mich, also ging ich zu meinem Bruder, der Tony Hawk auf seiner Xbox spielte. Mike blieb etwa eine Stunde und verabschiedete sich mit einem Händedruck und einem Dank für das Bier. Als er ging, tauschten meine Eltern verwirrte Blicke aus und mein Vater meinte, es sei sehr seltsam gewesen. Dieser Typ habe eine merkwürdige Ausstrahlung, aber am Ende ließen sie es einfach als soziale Ungeschicklichkeit eines einsamen Mannes durchgehen. Nach diesem Treffen begann meine Mutter, Mike überall zu sehen. Buchstäblich überall. Das war ein radikaler Wandel, denn vorher sahen wir ihn fast nie, außer vor seinem Haus oder beim Gassigehen mit seinem Hund. Es war nicht wie bei dem Phänomen, wenn man ein neues Auto kauft und plötzlich überall dasselbe Modell sieht. Wir lebten in einer kleinen, engen Gemeinschaft, in der es schwer war, irgendwo hinzugehen, ohne jemanden Bekannten zu treffen. Alle waren freundlich und grüßten sich, auch wenn sie sich nicht gut kannten. Hätte meine Mutter ihn zuvor in der Öffentlichkeit gesehen, hätte sie ihn wiedererkannt. Anfangs sah sie ihn an gewöhnlichen Orten wie im Supermarkt, an Tankstellen, bei Target oder in der Bank. Aber im Laufe der Wochen bemerkte sie, dass jedes Mal, wenn sie das Haus verließ, Mikes roter Jeep ihr folgte. Es war, als würde er warten, bis sie ging, um zu starten und sie zu verfolgen. Einmal sah sie ihn sogar auf dem Parkplatz ihrer Arbeit und erkannte ihn an den Aufklebern auf der Stoßstange. Alles verschlimmerte sich, als er begann, sich meiner Mutter zu nähern, während sie auf der Veranda rauchte oder dort draußen las. Die Gespräche waren so unangenehm und gezwungen, dass sie unerträglich wurden, als wolle er einfach nur, dass sie geht. Das passierte etwa zweimal pro Woche und meine Mutter begann, sich sehr unwohl zu fühlen. Ich glaube, ihr Limit war der Tag, an dem sie im Fitnessstudio war und Mike auftauchte. Sie hatte ihn dort schon einmal gesehen, immer auf einem Gerät hinter ihr und sie starrend. An diesem Tag kam er etwa 45 Minuten, nachdem meine Mutter mit ihrem Training begonnen hatte. Er stellte sich direkt hinter sie und obwohl sie gerade angefangen hatte, entschied er sich genau zur gleichen Zeit zu gehen wie sie. Das war nicht normal. Meine Mutter nahm sogar einen seltsamen längeren Weg nach Hause, nur um ihre Vermutungen zu bestätigen, und er folgte ihr den ganzen Weg. Sie kam erschrocken zurück und sagte meinem Vater, dass sie ihn beim nächsten Mal konfrontieren würde, um ihn zu erschrecken. Einige Wochen vergingen und die Dinge beruhigten sich fast vollständig. Meine Mutter dachte, dass er vielleicht das Interesse verloren hatte oder gemerkt hatte, dass er sich wie ein echter Spinner verhielt. Eines Nachts wachte ich nach Mitternacht auf und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Um dorthin zu gelangen, musste ich durch das Esszimmer gehen, das auf die Vorderveranda hinausging und gegenüber von Mikes Haus lag. Dort war ein großes Panoramafenster, das zur Straße zeigte. Beim Vorbeigehen schaute ich neugierig hinaus und sah etwas, das ich niemals vergessen werde. Mike saß auf einem unserer Stühle auf der Veranda und blickte durch das Fenster zu unserem Haus. Wir sahen uns gleichzeitig, seine Augen weiteten sich und er rannte zurück in sein Haus. Ich war so erschrocken, dass ich meinen Eltern nichts erzählte. Ich weiß, es war dumm, aber ich war erst 10 Jahre alt und hatte Angst, dass sie mir nicht glauben würden. Oder, noch schlimmer, dass sie es glauben würden und mein Vater ihm gegenübertritt und ihn schlägt. Ich versuchte es zu vergessen und seitdem hat er meine Mutter nie wieder belästigt. 2 Jahre später ließen sich meine Eltern scheiden und wir zogen aus diesem Haus aus. Mike hat sein Haus nie renoviert. Obwohl ich nicht mehr dort wohne, hoffe ich, ihn nie wiederzusehen. Vor ein paar Jahren beschlossen meine Freundinnen und ich, etwas ein wenig Verrücktes zu unternehmen. Wir hatten alle Sommerjobs und es war eine der wenigen Gelegenheiten, an denen wir ein ganzes Wochenende zusammen verbringen konnten. Unsere Zeitpläne waren etwas kompliziert, also wussten wir, dass wir die Gelegenheit nutzen und etwas Spaßiges machen mussten. Nach ernsthaften Überlegungen, was wir Aufregendes unternehmen könnten, entschieden wir uns fürs Zelten. Ich erinnere mich, wie aufgeregt ich war, als ich mit meiner besten Freundin durch Walmart ging, um ein Zelt für uns 4 zu kaufen. Wir kauften jede Menge Junkfood und schafften es, eine Flasche Wodka zu besorgen, die mein Vater dann mit uns mitnahm. Wir fuhren auf einen ziemlich typischen Campingplatz, auf dem die Leute ihren Wohnwagen aufstellen oder ein Zelt aufschlagen konnten, wenn sie wollten. Wir dachten, dass dies sicherer wäre, als uns in den Wald zu wagen und irgendwo zufällig einen Platz zu suchen. Keine von uns hatte zuvor gecampt, also erschien uns das logisch. Wir kamen an einem Freitagabend an, nachdem wir alle von der Arbeit gekommen waren. Wir bauten unser Zelt gegen 16 Uhr auf und fingen dann an, herumzualbern und Spaß zu haben. Der Campingplatz war ziemlich leer. Aus irgendeinem Grund schien kaum jemand dort zu sein und das Gelände war groß. Man konnte eine halbe Stunde lang herumlaufen. Wir sahen mindestens 2 Familien mit Wohnmobilen, aber sie waren ziemlich weit entfernt. Sie wissen ja, wie es ist. Die Leute verteilen sich von selbst. Man geht zum Camping, um sich von anderen zu entfernen, nicht um sie anzusehen, oder? Alles lief bisher ziemlich gut. Wir machten S'mores am Feuer, das wir angezündet hatten, und genossen einfach den Moment. Es wurde dunkel und die Stimmung war sehr gemütlich, bis ein wirklich seltsamer Mann auftauchte, um sich an unserem Feuer aufzuwärmen. Wir saßen alle zusammen auf einer Seite des Feuers, und er stellte sich unangenehm auf die andere Seite. Ich wollte nicht unhöflich sein, aber ich fühlte mich sehr unwohl. Dieser Typ tauchte einfach auf, sagte kein Wort und stand nur da und rieb sich die Hände. Ich fragte, ob er etwas brauche, und er sagte nur nein und schwieg. Meine Freundinnen und ich, die noch vor kurzem gelacht und Lärm gemacht hatten, waren nun still und warteten ab, was er tun würde. Er schien nicht zum Campen gekleidet zu sein. Er trug khakifarbene Hosen und ein Hemd, in die Hose gesteckt, als käme er gerade aus dem Büro und hätte beschlossen, sich still vor unser Feuer zu setzen. Nach ein paar Minuten Schweigen sagte eine meiner Freundinnen ihm, dass er gehen müsse, dass dies unser Feuer sei und es uns unwohl fühle. Er tat so, als wäre er verwirrt oder ahnungslos, aber weder ich noch meine Freundinnen glaubten ihm. Er ging ohne Streit und wir ließen es dabei. Der Rest des Abends verlief ohne Vorfälle, was mich erleichterte. Wir hatten die Flasche Wodka, die wir mitgebracht hatten, völlig vergessen. Und wahrscheinlich war das besser so. Keine von uns schlief sehr gut. Es war das erste Mal, dass wir zelteten, und die Geräusche der Tiere waren sehr ablenkend. Am Morgen bemerkten wir, dass der Campingplatz noch leerer war als am Vortag. Nur eine Familie war noch auf unserem Platz, und sie mussten gegangen sein, denn wir sahen ihr Wohnmobil nicht mehr. Wir machten uns keine großen Sorgen. Da wir nicht genau wussten, was wir tagsüber tun sollten, entschieden wir uns, auf dem Wanderweg zu laufen, der nur 4 oder 5 Meilen lang war und für Anfänger geeignet war. Keine von uns war besonders erfahren im Wandern, also schien es passend. Als wir zu gehen begannen, sahen wir den seltsamen Mann wieder. Eine meiner Freundinnen deutete auf ihn und sagte, es sehe so aus, als mache er etwas Seltsames. Als wir näher kamen, bemerkten wir, dass er auf einem Felsen saß und versuchte, einen Rubik's Cube zu lösen. Ziemlich merkwürdig, oder? Wir gingen an ihm vorbei und er begann zu sprechen, als er uns ansah. Bis wir direkt vor ihm standen, hatte er uns überhaupt nicht beachtet. Er fragte, ob er uns den Rest des Weges begleiten dürfe. Meine Freundinnen und ich waren sprachlos. Wir fürchteten, dass er wütend werden würde, wenn wir Nein sagen würden. Also trat ich vor und sagte, er könne mit uns gehen. Ich spürte, dass mir eine meiner Freundinnen einen Blick zuwarf. Ich weiß nicht, ob er das bemerkte. Da gingen wir nun, einen völlig Fremden neben uns, mit einem Rubik's Cube in der Hand und formell gekleidet, den Wanderweg entlang. Ich versuchte, ein Gespräch zu führen, wollte wissen, wer er war und was er dort tat, aber er gab nur ein Wort Antworten. Er sagte, er gehe spazieren oder nannte etwas Allgemeines wie Vertrieb als seine Tätigkeit. Mehr sagte er nicht und antwortete nur, wenn man ihn direkt ansprach. Das ruinierte völlig die soziale Dynamik. Wir fühlten uns sehr unwohl und sprachen auf dem restlichen Weg kaum. Als wir zum Campingplatz zurückkehrten, ging er einfach weg, ohne sich zu verabschieden. Wir entschieden, unser Zelt an einen anderen Platz auf dem Campingplatz zu verlegen. Näher bei anderen, normalen Leuten, nur für den Fall. Als wir das Feuer wieder anzündeten, erinnerte sich eine Freundin an die Wodkaflasche. Sie holte sie aus meiner Tasche und sagte, sie brauche sie nach so einem Tag. Ich fragte, ob sie denke, es sei eine gute Idee zu trinken, während dieser Fremde über den Campingplatz schlich, und sie antwortete, genau deshalb. Ich konnte dieser Logik nicht widersprechen. Wir tranken ein wenig und überraschenderweise gab es in dieser Nacht keine schrecklichen Vorfälle mit dem Fremden. Wir schliefen in unserem Zelt ein, aber dann wurde es seltsam. Ich wachte auf und sah, dass er mich anstarrte. Er war in unserem Zelt, während wir schliefen. Ich schrie so laut ich konnte und meine Freundinnen wachten panisch auf. Es folgte ein paar Minuten lang chaotisches Schreien, bis ich ihm schließlich zurief: Was willst du von uns? Du bist in unserem Zelt und spionierst uns beim Schlafen aus, Perverser! Er blieb nur eine Minute, sagte Nein und ging. Da wusste ich, dass es Zeit war, den Campingplatz zu verlassen. Wir packten zusammen und gingen sofort. Mit Kater zu fahren war schrecklich, aber ich war bereit dazu, um diesem Fremden zu entkommen. Ich weiß nicht, ob er böse Absichten hatte, vielleicht war er einfach nur seltsam oder hatte ein psychisches Problem. Alles, was ich weiß, ist, dass er uns Angst machte und uns bereuen ließ, dass wir zelten gingen. Meine Freundinnen und ich beschlossen, nie wieder zu zelten. Ich schenkte das Zelt meinem Vater und er verwandelte es in ein kleines Haus für sein Haustierschwein. Ich hatte letztes Jahr den schlimmsten Vermieter der Welt. Ich war der typische College-Absolvent aus einer Kleinstadt. Ich hatte einen Abschluss in Marketing gemacht und kam zu dem Schluss, dass ich, wenn ich nicht in eine Großstadt ziehen würde, am Ende bei Walmart arbeiten würde. Eigentlich hatte ich nichts, was mich an meine Gegend band, also fiel es mir relativ leicht, umzuziehen. Ich entschied mich für Boston, weil ich Kälte mag. Da ich aus einer kleinen Stadt kam, hatte ich kaum Erfahrung mit Mietrechten oder der Wohnungssuche. Ich versuchte, den Tutorials zu folgen, die Leute online geschrieben hatten, so gut ich konnte, aber es war eine völlig neue und stressige Erfahrung für mich. Es fiel mir unglaublich schwer, eine Wohnung zu finden. Man merkt erst, wie wettbewerbsintensiv es ist, eine Wohnung in einer Großstadt zu bekommen, wenn man es selbst versucht. An den meisten Orten wollten sie buchstäblich meinen Lebenslauf. Und so wenig beeindruckend er auch war, hatte ich viele Schwierigkeiten. Schließlich fand ich über Facebook Marketplace eine akzeptable Mietwohnung. Sie war alles andere als ideal, aber ich konnte sie mir leisten und sie war bewohnbar. Ehrlich gesagt waren das meine einzigen beiden Kriterien. Ich beging den Fehler, den Vermieter, das Gebäude oder die vorherigen Mieter nicht zu recherchieren. Das sollte sich später als schwerwiegender Fehler herausstellen. Ich erinnere mich, dass ich den Vermieter persönlich traf. Er strahlte eine Art Stalker-Vibe aus, die unheimlichste Person, die ich je gesehen hatte. Ich versuche nicht voreingenommen zu sein, also schenkte ich dem zunächst keine Beachtung. Aber die Art, wie er mich ansah, machte mich sehr unwohl. Er hatte ein schielendes Auge, alte, faltige Haut und seine Zähne sahen aus wie in einem Horrorfilm nicht spitz, sondern wie der schlimmste Fall von schlechter Zahnhygiene, den man sich vorstellen kann. Er zeigte mir die Wohnung und übergab mir die Schlüssel. Ich nahm an, dass ich nicht viel mit ihm zu tun haben würde. Ich hatte eine automatische Mietzahlung von meinem Bankkonto eingerichtet, also müsste ich nur im Falle eines Problems mit ihm sprechen. Etwa eine Woche nach dem vermutlich seltsamsten Umzug meines Lebens passierte etwas. Ich hatte schon in einigen Wohnungen gelebt, aber hier war ich wirklich nervös. Viele Dinge in meiner Wohnung verschwanden, und ich hörte Geräusche, die ich mir nicht erklären konnte, manchmal laut. Ich versuchte es auf den Stress des Umziehens und die Anpassung an das Stadtleben zurückzuführen, aber das erklärte nicht alles. Ich hatte eine weitere sehr negative Erfahrung in dieser Wohnung. Ich weiß nicht genau, wie lange ich dort schon lebte, aber eines Nachts hatte ich eine schreckliche Schlafparalyse. Ich erinnere mich, dass es in der Nacht nach meinem ersten Arbeitstag in der Stadt war. Ich war sehr müde, da mein Schlafrhythmus durcheinander war. Ich kam direkt nach Hause und legte mich hin. Ich muss ungefähr um 2 Uhr morgens aufgewacht sein, konnte mich aber nicht bewegen. Ich konnte nur aus dem Augenwinkel ein hohes, dünnes, blasses Monster erkennen, um es mangelnden besseren Ausdrucks zu nennen. Es stand neben meiner Kommode und durchwühlte meine Sachen. Es war das erste Mal, dass ich eine Schlafparalyse hatte, und es war furchterregend. Man versteht die Angst erst, wenn man sie selbst erlebt. Wenn du sie nie erlebt hast, kannst du dich glücklich schätzen. Diese Nacht war ein Wendepunkt. Ich hatte genug von der Wohnung, der Stadt und meinem neuen Leben. Zwischen den kleinen, unerklärlichen Vorfällen mit meinen Sachen und der Schlafparalyse wusste ich, dass sich etwas ändern musste. Ein paar Tage später begann ich, nach Möglichkeiten zu suchen, eine andere Wohnung zu finden oder irgendetwas zu unternehmen, weil mir klar war, dass sich etwas ändern musste. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts sehr spät ins Bett ging, nachdem ich Wohnungen gesucht hatte. Ich legte mich hin und schlief problemlos ein, aber etwas Unerwartetes geschah. Ich wachte auf und lag in meinem Bett, während ich eine Gestalt sah, die in meinen Sachen wühlte. Ich sah sie nur aus dem Augenwinkel und war mir nicht sicher. Instinktiv drehte ich meinen ganzen Kopf, um zu sehen. Sie stand genau an der Stelle, an der ich das Monster gesehen hatte. Es war sehr dunkel und ich konnte nicht klar sehen, aber die Erkenntnis traf mich wie ein Ziegelstein. Ich konnte meinen Körper bewegen und es war keine Schlafparalyse. Jemand war in meiner Wohnung und durchsuchte meine Sachen direkt vor mir. Das machte es noch gruseliger. Die Person hatte mir den Rücken zugewandt und hatte nicht bemerkt, dass ich wach war. Ich blieb regungslos, was eine Ewigkeit zu dauern schien. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich weiterhin so tun, als würde ich schlafen und hoffen, dass mir nichts geschieht? Oder sollte ich aufstehen und versuchen, ihn anzugreifen? Aber ich riskierte, erstochen oder erschossen zu werden. Ich spürte mein Herz heftig in der Brust schlagen. Ich hatte keine Waffen in der Nähe und wusste, dass die Person mich in dem Moment bemerken würde, in dem ich mich bewegte. Eine weitere Minute verging und der Stress verschlang mich fast. Ich traf keine bewusste Entscheidung, aber ich hörte mich schreien. »Wer bist du?« Ich versuchte, einschüchtern zu klingen. Wer auch immer es war, versuchte zu fliehen, und ich entschied mich, ihn zu verfolgen. Ich sprang aus dem Bett und sah ihn im Wohnzimmer. Ich stürzte mich auf die Person, hielt sie am Boden fest und begann, sie mit aller Kraft zu schlagen. Nach 2 oder 3 ordentlichen Schlägen hörte ich eine Stimme, die ich erkannte. »Bitte hör auf! Du wirst mich umbringen!« Es war mein Vermieter. Ich schrie ihn an und fragte, was er in meiner Wohnung machte und in meinen Sachen wühlte. Er sah völlig überrascht aus. Ich schätze, er hatte nicht damit gerechnet, dass ich aufwachte. Er versuchte, eine falsche Geschichte zu erzählen, dass er dachte, ich sei nicht da, und überprüfte, ob es Mäuse gäbe. Vielleicht wusste er nicht viel über meine Mieterrechte, aber er verstand sehr wohl, dass es nicht erlaubt war, meine Wohnung ohne Vorwarnung zu betreten, besonders nicht, während ich schlief. Ich drohte ihm, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn er mich nicht ausziehen ließ. Er gab mir meine Kaution zurück und ich zog 2 Tage später aus. Wir hatten einen Einjahresvertrag unterschrieben, aber unter den gegebenen Umständen hätte er wegen seines Handelns ernsthafte Probleme bekommen können. Ich war froh, dass ich weg war. Eines der ersten Dinge, die ich nach dem Umzug tat, war, die Geschichte online zu erzählen. Ich wollte, dass jeder, der überlegt, in diese Wohnung zu ziehen, weiß, was passiert war, dass meine Sachen während meines Aufenthalts verschwanden und dass ich ausziehen musste, nachdem ich meinen Vermieter in meiner Wohnung beim Durchwühlen meiner Sachen im Schlaf gesehen hatte. Ich behielt meinen Job und entschied mich, in Boston zu bleiben. Jetzt bin ich wirklich glücklich, habe einen guten Vermieter und rückblickend hätte ich meinem ersten Instinkt gegenüber diesem Mann vertrauen sollen. Wenn jemand einem ein ungutes Gefühl gibt, gibt es meistens einen guten Grund dafür. Diese Geschichte ist mir vor ein paar Monaten passiert. Ich bin ein 19-jähriges Mädchen und derzeit Studentin. Ich habe immer einen Job gebraucht, um über die Runden zu kommen und das College bezahlen zu können. Ich komme aus einem unteren Mittelstandshaus und wusste, dass es schwer sein würde, voranzukommen. Ich hatte Glück und bekam eine anständige Studiengebühr mit Stipendien und Unterstützung, aber ich musste trotzdem die Lebenshaltungskosten und alles andere bezahlen. Ich besuchte ein ziemlich gutes College, das einzige Problem war, dass es sehr weit von meinen Eltern entfernt war. Wir lebten an der Ostküste und ich würde an der Westküste studieren, ziemlich weit weg. Ich hatte einen Job sicher, bevor ich umzog. Ich suchte lange in der Gegend und fand schließlich einen kleinen lokalen Laden, der Verständnis für meine Situation hatte und mir zusicherte, dass ich einen Job bekommen würde, sobald ich ankam. Es funktionierte eine Zeit lang gut. Ich verdiente $18 pro Stunde und die Arbeitsatmosphäre war sehr angenehm. Es war ein Familienbetrieb und alle in der Familie waren sehr freundlich. Sie ließen mich wirklich als Teil des Teams fühlen. Zu Beginn meines 2. Semesters zog eine große Kette in die Gegend und klaute im Grunde allen die Kunden. Es dauerte nicht lange, bis ich gefeuert wurde. Ich erinnere mich, dass ich sehr traurig war. Nicht nur, weil ich meinen Job verlor, sondern weil dieser Familienbetrieb, der seit 10 Jahren lief, jetzt kurz vor der Schließung stand, weil direkt gegenüber ein Subway eröffnet hatte. Ich kämpfte ein paar Wochen lang, um einen neuen Job zu finden. Schließlich bewarb ich mich als Uber Eats Fahrerin. Die Bezahlung war nicht überwältigend, aber ich konnte arbeiten, wann ich wollte, und das war gut. Einmal hatte ich eine Bestellung zu einem Haus am Stadtrand. Es war McDonald's, eine gewöhnliche Bestellung, bis ich beim Haus ankam. Es sah sehr heruntergekommen und ungepflegt aus. Ich erinnere mich, dass ich mich ein wenig unwohl fühlte, als ich die Auffahrt betrat. Es war nicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, also versuchte ich, es zu ignorieren. Normalerweise kommt die Person heraus, um ihr Essen abzuholen, als hätte sie schon darauf gewartet, aber dieser Mann nicht. Ich musste die Tür hochgehen und klingeln, was ich wirklich hasste. Ich erinnere mich, wie ich über diese Auffahrt ging, die aus dem schlechtesten Beton bestand, den ich je gesehen hatte, und die schien voller Erde zu sein. Ich kam zur Haustür und klingelte. Ich hörte drinnen nichts, also nahm ich an, dass die Klingel nicht funktionierte. Dann klopfte ich an die Tür. Nach ein paar Sekunden kam der Mann heraus. Er trug buchstäblich einen Snuggie-Bademantel. Ich hoffte nur, dass er etwas darunter trug. Ich fragte, wie sein Abend war, und er antwortete, dass alles gut sei. Ich übergab das Essen und drehte mich um zu gehen. »Warte«, sagte er. Ich drehte mich um und sah den Mann im Snuggie, wie er auf mich zukam, um mir ein Trinkgeld von $50 zu geben.
»Wow, das ist viel. Vielen Dank«, sagte ich begeistert.
Er lächelte mich verschmitzt an und sagte, ich solle vorsichtig fahren. Ich wollte glauben, dass er einfach nur freundlich war, ein harmloser Typ. Mein Alarmgefühl ging ein wenig an, aber ich überredete mich, dass ich einfach voreingenommen war. In der nächsten Nacht, wieder bei der Arbeit, sah ich eine weitere identische McDonald's-Bestellung. Trotz der seltsamen Situation war das Trinkgeld sehr gut, also dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit, etwas mehr zu verdienen. Ich nahm die Bestellung an und fuhr dorthin. Diesmal war es ganz anders. Als ich ankam, um das Essen zu übergeben, war er schon bereit, wie aufgeregt, mich zu sehen. Er trug einen Smoking und alles. Ich gab ihm sein Essen, er dankte mir und überreichte mir dann eine Rose. Eine verdammte Rose. In meinem Kopf dachte ich, was zum Teufel? Ich fühlte mich in diesem Moment sehr unwohl und mein Gefahrenradar war auf Hochtouren. Dann sagte er, er wolle mir etwas zeigen. Er bat mich, auf der Auffahrt zu bleiben. Er zog eine Fernbedienung aus seiner Tasche und drückte einen Knopf. Die Garagentür begann sich zu öffnen und auf halbem Weg bemerkte ich, dass dort eine Art Datingraum eingerichtet war. Ein eleganter Tisch, zwei Stühle, Blumen und sogar eine Eisskulptur. Eine verdammte Eisskulptur. Es war erschreckend. In diesem Moment verstand ich genau, was seine Absichten waren. Er bat mich, mit ihm zu Abend zu essen. »Und was werden wir essen?«, fragte ich. Er sah mich von Kopf bis Fuß an und sagte, »Normalerweise esse ich die ganze Bestellung allein, aber ich kann sie mit dir teilen.« Wow, ein kompletter Perverser, der versucht, mich zu verführen, und das Einzige, was er mir anbietet, ist ein bisschen McDonald's. Ich antwortete höflich, dass ich einen Freund habe und mich geschmeichelt fühle, drehte mich um zu meinem Auto zurückzugehen, als er plötzlich meinen Arm sehr fest packte. Da bestätigten sich meine schlimmsten Befürchtungen. Er begann, mich in seine Garage zu ziehen. Ich kämpfte mit aller Kraft, aber er war viel stärker. Ich schrie so laut ich konnte, aber es schien niemand in der Nähe zu sein. Dann tat ich etwas, das vielleicht mein Leben rettete. Ich ballte die Faust und schlug ihm direkt in seine Genitalien. Es muss höllisch wehgetan haben, denn er schrie auf und ließ mich los. Er fiel zu Boden und schrie noch ein paar Sekunden, was mir die Gelegenheit gab, zu entkommen. Ich rannte zurück zu meinem Auto, nervös und zitternd, und es fiel mir schwer, die Schlüssel zu finden und das Auto zu starten. Dann begann er, auf mich zuzulaufen und sprang auf die Motorhaube. Er schlug mit den Fäusten und schrie mir Dinge zu. Ich verstand nicht alles, aber ich erkannte einige obszöne Worte über meinen Körper und was er mir antun wollte. Ich gab Gas. Mein Ziel war, so schnell wie möglich wegzukommen. Er blieb viel länger auf der Motorhaube, als ich gedacht hätte, selbst nach zwei kompletten Umdrehungen. Schließlich fiel er ab. Ich fuhr noch eine ganze Weile weiter, so weit wie möglich. Als ich endlich an einer Ampel hielt, brach ich in Tränen aus. Mein Körper zitterte vor Angst. Als die Ampel grün wurde, fuhr ich an den Straßenrand und weinte lange. Ich rief die Polizei an und erzählte, was passiert war. Sie kamen etwa 5 Minuten später und brachten mich zur Wache. Sie stellten viele Fragen und ich antwortete so gut ich konnte. Später erfuhr ich, dass dieser Mann 3 Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war, wegen unsittlichen Verhaltens mit einem 13-jährigen Mädchen und dass er ein Sexualstraftäter der Stufe 3 war. Rückblickend kann ich kaum glauben, wie knapp ich davor war, Opfer eines schrecklichen Verbrechens zu werden. Er hätte mich fast in seine Garage gezogen. Hätte ich ihn nicht geschlagen, hätte ich fast sicher ein lebenslanges Trauma erlitten. Leider floh er aus seinem Haus und streifte umher, während die Polizei nach ihm suchte. Einige Monate nach dem Vorfall wurde mir mitgeteilt, dass er sich das Leben genommen hatte. Man sagte mir, dass er zufällig Wohnungen in der Stadt bewohnte und versucht hatte, ein anderes Mädchen zu entführen. Sie rief die Polizei und da sie nicht entkommen konnte, beging sie Selbstmord. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass er tot ist. Solche Menschen verbreiten nur Elend ohne Grund. Ich empfinde keinerlei Mitgefühl für dieses Monster und hoffe, dass er weiter verwest. Das ist vor ein paar Jahren passiert, als ich in der 8. oder 9. Klasse war. Ich hatte 2 Freunde, die ich Matt und Amy nennen werde. Amy hatte eine extrem starke Zuneigung zu Matt gefasst, wirklich extrem. Amy griff einen an, der ihn auch nur leicht berührte.
Ich weiß nicht, ob es nur eine obsessive Schwärmerei oder etwas anderes war, aber es hat wirklich unsere ganze Freundesgruppe unangenehm berührt. Matt war ein netter Junge, also verurteilte er sie nicht allzu sehr dafür. Obwohl er immer wieder erwähnte, wie nervig er es fand, wenn sie so überfürsorglich gegenüber ihm wurde. Es war noch kein Jahr vergangen, seit sich Matt und Amy kennengelernt hatten, als die Dinge anfingen, seltsam zu werden. Wenn wir zusammen unterwegs waren, bemerkte ich, dass Amy mich unentwegt anstarrte, wenn ich Matt zu nahe kam oder ihn sogar berührte. Ich muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit langsam realisierte, dass ich lesbisch bin. Also empfand ich offensichtlich keine romantische Anziehung zu Matt und flirtete schon gar nicht mit ihm. Ich erzählte Matt davon und er sagte mir, dass er es auch leid sei, dass sie sich so allen gegenüber verhielt, sogar gegenüber seinen männlichen Freunden, die definitiv hetero waren. Matt und ich fingen an, Amy aus dem Weg zu gehen und hörten auf, sie einzuladen, in der Hoffnung, sie würde aufgeben und sich zurückziehen. Es war eine ziemlich dumme Entscheidung, aber wir waren 13 und wussten nicht, wie man ernste Gespräche führt. Ein paar Wochen, nachdem wir anfingen, sie zu meiden, bekam ich viele E-Mails von unangemessenen Websites in mein Schulpostfach, was mich in Panik versetzte, weil ich diese E-Mail für alles Schulische benutzte, wie zum Beispiel für das Öffnen von Präsentationen. Am Ende musste ich eine neue E-Mail für meine Schulsachen erstellen, was ein riesiges Problem war, weil ich alle meine Dateien übertragen musste. Eine Zeit lang passierte nichts, bis ich anfing, anonyme Drohungen und wirklich unangemessene Nachrichten in meinem Facebook-Posteingang zu erhalten. Es klingt vielleicht nicht so schlimm, aber ich war 13 und eine der Nachrichten handelte davon, meine Haustiere brutal zu töten, während beschrieben wurde, wie man in meinen Hinterhof gelangt. Es war furchterregend. Ich erzählte Matt davon und er sagte mir, dass er auch seltsame Nachrichten bekam. Zuerst wurden ihm Liebesgedichte, Lieder und Geschichten über ihn geschickt. Er antwortete, dass sie ihn in Ruhe lassen sollten, sonst würde er die Polizei rufen, was ein Bluff war. Es hörte für eine Weile auf, aber dann fing es wieder an. Dieses Mal drohte die Person, sich selbst etwas anzutun und schickte ihm Fotos, auf denen sie sich selbst verletzte. Wir waren ziemlich verängstigt, aber wir waren zu naiv, um es unseren Eltern zu erzählen, weil wir dachten, dass wir irgendwie in Schwierigkeiten geraten würden. So ging es online monatelang weiter und es wurde immer intensiver. Schließlich beschlossen Matt und ich, unsere Facebook-Profile zu löschen, weil wir bereits terrorisiert wurden. Nachdem wir das taten, hörte alles auf. Wir bekamen keine dieser Nachrichten mehr. Wir sahen Amy nicht mehr, weder in der Schule noch in den örtlichen Parks, was seltsam war, weil wir in einer kleinen Stadt lebten. Eines Tages planten Matt und ich, nach der Schule etwas zu unternehmen, und wir wollten zu seinem Haus laufen. Als ich aus dem Unterricht kam und mich zum Treffpunkt unter einem Baum in der Nähe der Abholzone aufmachte, sah ich, dass er mit jemandem sprach. Ich ging langsamer weiter und hörte, wie sie stritten. Matt war ein ruhiger Junge und ich hatte ihn noch nie schreien hören. Aber in diesem Moment war er wütend, mit roten Ohren. Die Person, mit der er sprach, war Amy. Sie sah ganz anders aus. Blasser, in weiter langer Kleidung, obwohl es über 40 Grad war. Ich hörte ihn zu ihr sagen, »Hör auf, mich und meine Freunde zu belästigen. Du bist echt verrückt.« Obwohl er sie anschrie, trug sie ein seltsames Lächeln, wie man es aufsetzt für ein Foto, das man nicht machen will. Sie antwortete ihm mit so etwas wie, »Wir haben so lange nicht gesprochen, ich habe dich vermisst.« Ich konnte sie nicht gut hören und beschleunigte meine Schritte, weil es so aussah, als würde Matt sie schlagen wollen. Als ich ankam, wirkte Matt erleichtert und sagte, wir sollten gehen, und lief schnell auf sein Haus zu. Ich sah Amy an, bevor ich ging, und sie lächelte nicht mehr seltsam. Jetzt starrte sie mich mit intensivem Hass an. Ihr Gesicht war verzerrt, die dunklen Augenringe und eingefallenen Gesichtszüge traten noch stärker hervor. Sie schrie mich etwas über meine Katze an, aber als ich ihren unheimlichen Gesichtsausdruck sah, rannte ich zu Matt, um ihn zu fragen, was passiert war. Er schwieg, schaute auf den Boden und knackte mit seinen Fingern, was er immer tat, wenn er gestresst war. Ich beschloss, nicht nachzuhaken, und wir ließen das Thema fallen. Ich blieb bis spät in seinem Haus und spielte Videospiele, und als ich zurück zu meinem Haus kam, war es schon etwa 6 Uhr. Die Sonne begann unterzugehen, aber es war noch eine Stunde, bis es vollständig dunkel war, also war ich pünktlich zu Hause. Ich fand es leer, wärmte mein Abendessen auf und schlief ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, bemerkte ich, dass meine Katze nicht in meinem Bett war, was sehr ungewöhnlich war, weil sie immer bei mir schlief. Ich dachte, vielleicht frisst sie unten, aber ihr Napf war noch voll mit dem Futter vom Vorabend. Ich spürte ein flaues Gefühl im Magen, dass ich nicht los wurde. Meine Eltern schliefen oder waren bei der Arbeit, also machte ich mein Mittagessen, frühstückte und lief die 5 Minuten zur Schulbushaltestelle. Die Schule verlief ruhig, abgesehen davon, dass Matt sehr abgelenkt schien. Nach dem Algebraunterricht sagte er mir, dass er nach der Schule mit mir reden müsse und ich ihn wieder am Baum treffen solle. Ich war ein bisschen besorgt, aber willigte ein. Ich fragte ihn, ob er meine Katze gesehen hätte, da sie oft in der Nachbarschaft herumstreunte. Er erbleichte und zuckte mit den Schultern, was mich ärgerte, weil er es nicht ernst nahm. Nach der Schule traf ich mich mit ihm und er sagte mir, er wisse, wo meine Katze sei. Ich war wütend, weil ich ihn schon vorher gefragt hatte und er nichts gesagt hatte, aber ich wollte einfach nur Informationen. Dann zog er seinen iPod Touch heraus und zeigte mir ein entsetzliches Foto eines abgeschnittenen Katzenschwanzes mit einem blutigen Zettel und ihrem Halsband mit der Namensmarke dran. Ich brach in Tränen aus, während er mir erzählte, dass er es an seiner Hintertür gefunden hatte und dass auf dem Zettel etwas stand darüber, dass Matt sie betrügen würde und dass das ihre Rache sei. Matt entschuldigte sich, aber ich war unter Schock. Ich hörte wieder zu, als er anfing, über Amy zu sprechen und dass sie es gewesen sein musste. Er erzählte mir, dass er nach ihrem Streit herausfand, dass sie all die seltsamen Sachen geschickt hatte, nicht nur an uns, sondern auch an andere Freunde, die bemerkt hatten, dass sie belästigt wurden. Er sagte, Amy war überzeugt davon, seine Freundin zu sein und wollte sich an mir rächen. Ich erinnerte mich, dass sie mir an dem Tag, als ich bei ihm war, etwas über meine Katze zugeschrien hatte. In dem Moment hatten wir wirklich Angst. Wir verbrachten den Nachmittag in meinem Haus und schauten ständig aus dem Fenster, ob wir Amy sehen würden. Nach einer Woche realisierten wir, dass wir sie nirgendwo mehr sahen. Wir fragten andere Bekannte und alle sagten, sie hätten ihre Abwesenheit auch bemerkt, bis auf ein Mädchen, das ich nicht gut kannte. Sie sagte uns, Amy sei in einen anderen Bundesstaat gezogen. Matt und ich waren überrascht und als wir fragten, warum, antwortete sie nur, dass Amy sehr wütend deswegen sei. Danach brach jeder Kontakt zu Amy ab und ich habe sie nie wieder gesehen. Allerdings bekam Matt noch etwa 1 Jahr lang unterschriebene Liebesbriefe. Mit der Zeit hörten wir auf zu reden und entfernten uns voneinander. Ich weiß nicht, ob er weiterhin diese Briefe bekam, aber das Einzige, was ich weiß, ist, Amy, wenn du immer noch in den gleichen Gegenden unterwegs bist, in denen ich lebe, dann mach dich bereit, denn ich komme für dich. Der vorherige Herbst hätte die glücklichste Zeit meines Lebens sein sollen. Mein Verlobter und ich, beide etablierte Berufstätige Ende 30, planten mit freudiger Zurückhaltung eine Hochzeit in einem anderen Bundesstaat. Eine Feier, die der Höhepunkt unserer gemeinsamen Jahre sein würde. Um den bürokratischen Wirrwarr des Standesamtes in unserem Wohnbezirk zu umgehen, trafen wir die pragmatische Entscheidung, die rein standesamtliche Zeremonie in unserer Heimatstadt durchzuführen, einem Ort voller Erinnerungen und familiärer Wurzeln. Es sollte eine einfache, intime, fast geheime Formalität sein, bevor die große Feier eine Woche später stattfinden würde. Die Person, die wir für diesen bedeutungsvollen Moment ausgewählt hatten, war einer meiner liebsten Freunde, ein Mann, dessen Lächeln jeden Raum erhellte und dessen Güte allgemein bekannt war. Er hatte die Ehre mit einer Aufrichtigkeit angenommen, die uns beide zutiefst berührte. Doch das Schicksal griff auf unvorstellbar grausame Weise ein. Eine Woche vor dem festgesetzten Termin für unsere standesamtliche Trauung erreichte uns die Nachricht, die uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. Unser Freund war durch Suizid verstorben. Eine Welle aus Schmerz, Unglauben und Trauer überrollte uns und lähmte uns. Unsere Hochzeit, dieser Leuchtturm des Glücks, war plötzlich von einem tiefen Schatten der Trauer und des Verlusts überschattet. Mitten im Nebel des Schmerzes mussten wir schnelle Entscheidungen treffen. Mit gebrochenem Herzen, aber entschlossen weiterzumachen, organisierten wir die Pläne um. Ich bat meine Trauzeugin Sarah, meine Freundin seit Universitätszeiten, die Rolle der Zeremonienleiterin zu übernehmen. Wir beschlossen, dass es etwas Minimalistisches sein sollte, nur unsere Eltern als Zeugen, ein Moment der Stille und der Liebe im Gegensatz zum Trubel, den wir für die folgende Woche geplant hatten. Wir informierten meine andere Trauzeugin Chloe über diese Änderung und erklärten ihr den traurigen und intimen Charakter der Veranstaltung, in der Annahme, dass sie als Freundin das Feingefühl der Situation verstehen würde. Der Tag der standesamtlichen Zeremonie brach grau an. Der Himmel spiegelte unsere Gemütsverfassung wider. Wir trafen uns in einer ruhigen Ecke des Hauptstadtparks und einer alten Eiche, die unzählige Generationen gesehen hatte. Sarah, mit einer vor Emotionen stockenden, aber von Zuneigung erfüllten Stimme, sprach die Worte, die uns zu Eheleuten vereinten. Die Zeremonie war kurz, nicht länger als 10 Minuten, aber von einer Bedeutung erfüllt, die durch den Verlust und unsere Resilienz zutiefst verändert war. Als wir uns mit unseren Eltern umarmten, spürte ich einen Schimmer des Friedens. Dieser Frieden verflüchtigte sich wenige Stunden später. Als wir in unsere Wohnung zurückkehrten, um ein paar Dinge abzuholen, erwartete uns eine Sprachnachricht unseres Nachbarn, dessen Stimme vor Alarm gespannt war. »Leute, es gibt ein Problem an eurer Tür. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, sie aufzubrechen.« Ein eiskalter Schauer des Entsetzens fuhr mir die Wirbelsäule hinunter. Wir rannten die Treppe hinauf. Die Szene, die wir vorfanden, war von einer absurden und persönlichen Gewalt. Die Tür wies Bearbeitungsspuren und tiefe Kratzer auf. Als wir eintraten, war die Luft schwer, erfüllt von einer spürbaren Wut. Die Diele war verwüstet. Die Girlanden und Dekorationen, die wir voller Vorfreude aufgehängt hatten, lagen zerfetzt auf dem Boden. Mein Schleier, ein zartes Erbstück meiner Großmutter, war in nicht mehr zu rettende Stücke zerschnitten. Doch der wahre Horror erwartete uns im Schlafzimmer. Meine Schmuckschatulle, eine kleine Truhe, in der ich die wertvollsten Stücke für die Hochzeit aufbewahrte, war gewaltsam geöffnet worden. Die Perlenkette, die mein Mann mir geschenkt hatte, die Diamantohrringe meiner Taufpatin, alles war barbarisch zerschnitten und im Zimmer verstreut wie Konfetti aus Hass. Und dann sah ich es. Im Schrank hingen mein Brautkleid für die große Feier und das lavendelfarbene Kleid der Trauzeugin, das Chloe tragen sollte. Beide mit präzisen und wütenden Schnitten verstümmelt, zu wenig mehr als Lumpen geworden. Beweise waren nicht nötig. Wir wussten, wer das getan hatte. In der folgenden Woche, auf unserer feierlichen Hochzeitsfeier, erschien Chloe mit einem unbekümmerten Lächeln und einem neuen Kleid. Sie tat so, als wäre nichts geschehen. Erhob mit einem Glas in der Hand einen Trinkspruch auf uns. Die Spannung lastete wie eine Betonplatte auf meinen Schultern. Ich lächelte aus rein gesellschaftlicher Verpflichtung. Jedes ihrer Lachen klang für mich wie Hohn. Nach unserer Rückkehr von der Flitterwochen herrschte für einige Wochen eine angespannte Ruhe. Bis die E-Mail kam. Meine Mutter rief mich an, ihre Stimme ein Mix aus Verwirrung und Sorge. »Schatz, was ist los? Ich habe eine E-Mail von Chloe bekommen.« Die an meine Mutter gerichtete Nachricht war ein akribisch verfasstes Dokument der Grausamkeit. Es listete mit bösartiger Erfindungsgabe eine Reihe von Charakterfehlern von mir auf, enthielt unbegründete Anschuldigungen über meine Vergangenheit und schreckliche Verleumdungen über meinen frisch angetrauten Ehemann, den sie als unwürdigen und manipulativen Mann darstellte. Die Tatsache, dass sie, obwohl ich eine erwachsene Frau Ende 30 war, meine kontaktierte, um mich zu verletzen, war von einer perversen Infantilität. Das war der Startschuss für eine akribische und vernichtende Kampagne des digitalen Mobbings. Sie erstellte 3 gefälschte Profile auf TikTok, von denen aus sie Lügen über meine Person verbreitete, Videos aus dem Zusammenhang riss und Fremde dazu anhielt, mich zu verurteilen. Ein besonders hasserfülltes Video, in dem sie mich unvorstellbarer Dinge beschuldigte, erreichte Tausende von Aufrufen. Sie hörte nicht dort auf. Sie kontaktierte meine jüngere Schwester und säte Zweifel und Zwietracht. Sie schickte Screenshots der E-Mail an meine engsten Freunde, begleitet von unheilvollen Textnachrichten. »Wusste deine Freundin, dass sie ein Notizbuch mit deinem Namen führt?« Zwingend: »Ihr solltet die Bremsen an eurem Auto überprüfen lassen.« Die verdeckte, aber konstante Bedrohung schwebte in jedem Wort. Ihre Besessenheit kannte keine Grenzen. Sie kontaktierte die Ehefrau des Bestfreundes meines Mannes und deutete erfundene Affären und Untreue an, in einem durchsichtigen Versuch, deren Ehe und eine 10-jährige Freundschaft zu zerstören. Doch der abscheulichste Akt von allen war, als sie sich meiner besten Freundin zuwandte einer wunderbaren Frau und Mutter von 5 Kindern. Obwohl ich Chloe ausdrücklich gesagt hatte, dass ich ihr nichts übel nehme und nur ihr Glück wolle, schrieb sie dem Ehemann meiner Freundin. Die Nachricht war ein Werk bösartiger Fiktion, das unangemessenes Verhalten und Untreue andeutete und die Stabilität einer gesamten Familie gefährdete. Ich kalkulierte den Schaden kalt. 16 feste zwischenmenschliche Beziehungen, die sie zu sprengen versucht hatte. 7 Kinder, die hätten miterleben können, wie die sichere Welt ihrer Häuser durch ihre Lügen zerbrach. Der erschreckendste Aspekt dieses Albtraums war die Maske, die Chloe in der realen Welt trug. Die einer Ärztin. Eine approbierte Medizinerin, knapp über 30, der man die Gesundheit und das Leben von Menschen anvertraut. Diese selbe Frau schrieb mir in einem privaten Nachricht, die nun Teil meiner gerichtlichen Dokumentation ist, in einem Anfall puren Hasses. Du hast es verdient, nach der Sache mit Name unseres verstorbenen Freundes zu leiden. Ich hoffe, du verfaulst in der Hölle. Die Tiefe ihrer Grausamkeit schien bodenlos. Sie versuchte sogar, meinen beruflichen Ruf mit gefälschten Google-Rezensionen zu beschmutzen, die ich glücklicherweise mit der Unterstützung echter und dankbarer Kunden entkräften konnte. Die Beweislage war erdrückend. Fotos der Verwüstung, Screenshots aller Nachrichten, die gefälschten Profile, die Aussagen meiner Freunde und meiner Familie. Ich beantragte eine einstweilige Verfügung wegen Sachbeschädigung, Cybermobbing und Belästigung. Das Gericht zeigte sich aufgeschlossen. Angesichts der Beweise entschied sich ihr Anwalt für eine Mediation. Dort, mir gegenüber sitzend, wirkte sie nicht mehr wie die wütende Frau aus den Nachrichten, sondern wie eine verängstigte Person, die begann, die Konsequenzen ihrer Handlungen zu erahnen. Sie wurde vor eine Wahl gestellt. Eine vollständige Schutzanordnung, die sie der Landesärztekammer hätte melden müssen, was potenziell ihre Karriere beendet hätte, oder die Akzeptanz einer 6-monatigen Schutzanordnung, ein Schuldeingeständnis und die Zahlung des Schadensersatzes. Bewegt von einem Funken Mitleid, den sie vielleicht nicht verdiente, wählte ich die zweite Option. Ich wollte nicht ihren Ruin, ich wollte nur, dass es aufhört. Wochen später traf ein Scheck per Post ein. Es war die Erstattung für den kleinen Zierbaum, den sie in ihrer Wut aus unserem Blumentopf gerissen hatte. Auf der Betreffzeile stand, geschrieben in einer kitschigen, bewusst kindischen Handschrift, Abschluss. Neben den Worten war ein großes, lächelndes Smiley-Gesicht mit Kugelschreiber gezeichnet. Die Ironie war so dick, dass ich sie schmecken konnte. Für sie war dieser Scheck ein Schlusspunkt, ein Abschluss. Für mich war er eine greifbare Erinnerung daran, dass ihre Reue eine Farce war und dass, wenn nicht meine Entscheidung für eine Milde gewesen wäre, die sie mir niemals gewährt hätte, Girly Pop. Ja, ich weiß, dass du in diesen Foren unterwegs bist, keine Lizenz mehr zu schützen hätte. Der Frieden ist zurückgekehrt, aber es ist ein wachsamer, bewaffneter Frieden. Ich bewahre die vollständige Akte, akribisch organisiert, in einem Safe auf. Ich habe gelernt, dass Wahnsinn nicht immer schreit. Manchmal flüstert er Versprechungen von Freundschaft, bevor er deine Tür eintritt. Also, Girly Pop, wenn du zuhörst. Ich hoffe wirklich, dass du die Hilfe gefunden hast, die du brauchst. Und dass du gelernt hast, dass die Welt nicht existiert, um deine Launen zu erfüllen. Was mich betrifft, ich habe weitergelebt, aber ich werde nicht eine Sekunde zögern, diesen Fall bis zu den letzten juristischen Konsequenzen auszufechten. Falls du jemals entscheidest, dass deine Besessenheit eine Wiederholung verdient. Passt auf euch da draußen auf, vertraut euren Instinkten und denkt daran, dass Verrat manchmal nicht von einem erklärten Feind kommt, sondern von der Person, die geschworen hat, deine Trauzeugin zu sein. Ich werde alles tun, um meinen Aufenthaltsort anonym zu halten, da dies in meiner relativ kleinen Heimatstadt passiert ist. Aber ich werde sicherstellen, dass alle wichtigen Details enthalten sind. Als ich 15 Jahre alt war, bekam ich meinen ersten richtigen Job, also keinen Babysitter-Job, in einem örtlichen Restaurant in meiner Stadt. Ich arbeitete dort, bis ich 17 war. Ich war sehr eng mit der Familie einer der stellvertretenden Managerinnen befreundet. Sie war im Grunde wie eine zweite Mutter für mich, also sorgte sie immer dafür, dass ich an diesem Arbeitsplatz gut behandelt wurde. Das Restaurant, in dem ich arbeitete, hatte den Ruf, etwas schäbig zu sein, zog aber viele Einheimische, Stammkunden und Leute von außerhalb der Stadt an, sodass wir abends relativ beschäftigt waren. Ich hatte in den Jahren, in denen ich dort arbeitete, meine eigenen Erfahrungen mit älteren, aufdringlichen Männern, die mir Avancen machten. Normalerweise waren es Touristen, die nur eine Nacht blieben, aber es gab auch einige Stammkunden, von denen ich mich fernhalten musste. Doch diese Geschichte handelt nicht von ihnen. Sie handelt von einem meiner Arbeitskollegen. Wenn man etwas über die Gastronomiebranche weiß oder dort gearbeitet hat, weiß man, dass Vorgesetzte nicht unbedingt die besten Leute für die Arbeit im Hinterzimmer einstellen. Lebensmittelzubereitung, Abwasch und so weiter. Meistens sind es Leute mit zweifelhaftem Hintergrund, die bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten, also werden sie trotzdem eingestellt. In dem Restaurant, in dem ich arbeitete, wurden normalerweise keine Hintergrundprüfungen durchgeführt, bevor man eingestellt wurde, sodass das Hinterzimmer im Grunde voller mittelalterlicher Marihuana-perverser Typen war, die mir von Zeit zu Zeit unangenehm auffielen. Dennoch lernte ich immer, damit umzugehen. Im letzten Sommer, in dem ich dort arbeitete, stellten sie einen Typen namens Nick ein. Bedenke, dass ich nur 1,57 Meter groß bin, 5 Fuß 2 Zoll und beim Einstellen gerade einmal 16 Jahre alt war. Nick war ungefähr 2 Meter groß, 6 Fuß 7 Zoll, muskulös und hatte ein Gesicht, das einem sofort signalisierte, dass man ihm in einer dunklen Gasse besser nicht begegnen wollte. Wahrscheinlich war er Anfang 30, aber Drogen hatten sein Gesicht viel schneller altern lassen. Er hatte offenbar eine problematische Vergangenheit mit Drogen, was man auch an seinem ausgemergelten Aussehen sah, und er war vor seiner Anstellung in einem Underground-MMA-Zirkus aktiv gewesen. Im Grunde wusste ich sofort, dass dies jemand war, den ich nicht kennenlernen wollte. Einige Wochen später begannen die Dinge unvermeidlich seltsam zu werden. Ich war eine der wenigen Frauen dort, die nicht mindestens 30 Jahre alt vermosselt war und musste als Kellnerin Hosen tragen, die meine Figur betonten. Das war der Hauptgrund, warum ich immer die Aufmerksamkeit der einsamen Drogenabhängigen auf mich zog, die dort arbeiteten. Nick folgte schließlich diesem Muster. Zuerst waren es Blicke, die zu lange, zu intensiv und bedrohlicher waren als die üblichen Blicke der Jungs aus dem Hinterzimmer. Dann begann er mir in die Hinterzimmer zu folgen, nur um dazustehen und mich anzustarren, ohne ein Wort zu sagen, aber mit einem seltsamen Grinsen, wenn ich mich umdrehte und ihn dort stehen sah. Das dauerte etwa einen Monat, bis er wirklich selbstbewusster wurde. Er näherte sich mir von hinten, wenn ich allein war, flüsterte mir extrem unangemessene Dinge ins Ohr und lachte dann, wenn ich ihm sagte, er solle abhauen und mich in Ruhe lassen. Und bevor du fragst, ja, ich erzählte es meinem Manager, aber die einzige, die mich ernst nahm, war diejenige, die mich ursprünglich eingestellt hatte, und sie war nicht für die Hinterzimmermitarbeiter zuständig. Alles, was sie den Hinterzimmermitarbeitern sagte, mussten sie nicht befolgen, weil sie nicht unter ihrer Aufsicht standen. Und der Manager, der als ihr Vorgesetzter galt, war einer derjenigen, die mich ebenfalls belästigten. Dieser Manager erfand sogar einen Spitznamen für mich, der sich auf meinen Hintern bezog. Das füge ich später im Kontext ein, aber es reicht zu wissen, dass es ekelhaft war. An diesem Punkt war ich also schutzlos. Ich brauchte den Job und das Geld, da ich 7 Geschwister habe und so viel wie möglich selbst finanzieren wollte. Und dies war der einzige Ort in der Nähe meines Hauses, zu dem mich meine Eltern fahren und abholen konnten, da ich noch nicht selbst fahren konnte. Mit der Zeit wurde Nick immer besessener von mir. Er hatte Freunde, die dort arbeiteten, die mir erzählten, dass er ständig persönliche Fragen stellte. Welche Schule ich besuchte, ob ich einen Freund hatte, sogar wo ich wohnte, weil er wusste, dass ich in der Nähe des Restaurants lebte. Ich zog mich dort um, bevor ich nach Hause ging, und einmal entdeckte ich, dass jemand in meiner Tasche nachgesehen hatte, und der einzige fehlende Gegenstand war ein BH, den ich an diesem Abend tragen wollte. Ich kann nur vermuten, dass Nick ihn genommen hat. Mein Wendepunkt kam, als er mich begrapschte, während ich nach einem hohen Regal griff. Ich begann sofort zu weinen und ging zu meiner besten Freundin, die zustimmte, dass das genug war. Man hatte mich dort immer wie die kleine Schwester aller gesehen. Die meisten älteren Jungs, die als Kellner oder Gastgeber arbeiteten, sorgten dafür, dass ich von den seltsamen Typen ferngehalten wurde, und wenn sich jemand mir näherte, hatten sie etwas zu sagen. Kai beleidigte Nick im Grunde und sagte ihm, er solle mich in Ruhe lassen, und ab da betrat Nick das Hinterzimmer oder die Toilette nicht mehr ohne Kai oder einen anderen männlichen Kollegen. Das war es, was Nick schließlich das Interesse an mir verlieren ließ, dachte ich zumindest. Du solltest auch die Situation kennen, die mich dazu brachte, diesen Typen, Nick, so sehr zu fürchten wie heute. Einige Wochen vor meiner Kündigung arbeitete ich in der Spätschicht. Wir waren ich, Kai, die familienfreundliche Managerin, einige andere Jungs und Nick im Schließteam. Unsere Managerin ist die liebste Frau der Welt und sieht immer das Gute in den Menschen, also gab sie Nick in den letzten Wochen kleine Mengen Bargeld, angeblich für den Bus. Aber an diesem Abend sagte sie ihm endlich, dass sie aufhören müsse, ihm Geld zu geben, weil sie wusste, dass er wahrscheinlich Drogen kaufte und sie ihren Job verlieren könnte. Nick verlor völlig die Kontrolle. Er begann zu schreien und sich über sie zu stellen, nannte sie hässliche Namen und warf Papiere und alles, was er auf ihrem Schreibtisch finden konnte. Ich hörte den Tumult aus dem Nebenzimmer und kam gerade rechtzeitig, als Nick wütend die Bürotür aufstieß. Er sah mich mit so viel Hass in den Augen an und sagte, dass ich es bereuen würde, wenn ich jemandem erzählte, was ich gesehen hatte. Er war offensichtlich drogenabhängig, aber die Gewalt in seinem Ton erschreckte mich bis ins Mark. Ich ging ins Büro und sah meine Managerin schluchzend, die mich anflehte, sie nicht alleine mit ihm zu lassen. Also blieb ich, und sie brachte mich nach Hause und dankte mir, dass ich im richtigen Moment da war. Da wusste ich, wie unberechenbar und gewalttätig dieser Typ wirklich war. Ich kündigte schließlich meinen Job dort, als ich meinen Führerschein bekam und mich woanders bewerben konnte. Etwa 5 Monate nach Nicks Einstellung. Ich bekam einen neuen Job als Barista in einem örtlichen Café und arbeitete dort fast 2 Monate, ohne jemals wieder an meinen alten Job oder den unheimlichen Nick zu denken. Bis eines Abends, als ich zu meiner neuen Arbeit ging. Mein Schichtbeginn war 18 Uhr, aber es war Ende Dezember, also schon dunkel draußen. Das Café in einem Komplex mit anderen Geschäften lag, der Parkplatz schlecht beleuchtet war und es regnete, was die ganze Umgebung noch unheimlicher machte. Als ich vom Auto ging, sah ich eine Gestalt unter der einzigen Straßenlaterne am Ende des Parkplatzes, dort, wo mein Arbeitsgebäude war. Ich erstarrte sofort. Ich hätte diese Silhouette überall erkannt. Es war Nick. Und er stand mitten auf dem Weg vom Auto zur Tür meines Arbeitsplatzes und starrte mich an. Ich wusste, dass er mich gesehen hatte, denn selbst im schwachen Licht konnte ich das widerliche Grinsen auf seinem Gesicht erkennen. Nach allem, was ich vorher wusste, war Nicks Führerschein entzogen worden. Und er bekam sonst immer Fahrgelegenheiten oder nahm den Bus nach Hause von meinem alten Job. Also wusste ich nicht, wie er hierher gekommen war. Außerdem lag mein Arbeitsplatz am Ende des Ladenblocks. Und dahinter war nichts außer den Müllcontainern, also war es sehr seltsam, dass er dort ohne die Absicht, mein Laden zu betreten, stand. All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich auf dem Parkplatz stand und diesen Typen ansah, der mich monatelang terrorisiert und bedroht hatte. Ich bekam sofort Angst, versuchte aber nicht zu zeigen, dass ich ihn erkannte. Als ich jedoch an ihm vorbeiging, sagte er: "Endlich habe ich dich wiedergefunden." Ich rannte die letzten Meter zum Café und ging sofort auf die Toilette, um einen Angstanfall zu haben. Ich rief Kai nach Monaten zum ersten Mal an und erzählte ihm alles, was gerade passiert war. Seitdem kommt er gelegentlich zu meiner Arbeit und jedes Mal werde ich extrem nervös und suche nach Ausreden, um zu gehen. Er fragt nach mir oder zwinkert mir von der anderen Seite des Ladens zu. Schließlich erzählte ich meiner aktuellen Managerin von meiner Vergangenheit mit ihm und jedes Mal, wenn er kommt, und leicht zu erkennen ist, schickt mich meine Managerin geschickt nach hinten. Ich bin sehr dankbar, jetzt an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, der sich wirklich um mich kümmert und keinerlei sexuelle Belästigung oder Aggression toleriert, wie ich sie in meinem ersten Job erlebt habe. Ich hasse es, dass ich das schon mit 16 Jahren erleben musste, aber es hat mir definitiv geholfen, sehr schnell zu reifen und mich zu behaupten. Ich möchte nur eine Botschaft an alle jungen Frauen senden. Wenn du in einer Situation bist, in der dich jemand so behandelt, musst du es nicht ertragen. Geh raus, tu, was das Beste für dich ist. Es ist nichts wert, mit Angst zu leben. Du bist mehr wert als das.